Hier ist Radio Frei, hier ist Sebastian Viktor und hier ist der Espresso-Plausch. Ich spreche jetzt mit dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, Sergei Lochthofen. Guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Sie haben uns heute abgeklemmt, habe ich gehört.
Ja, die haben die ganze Zeit schon Weihnachtsprogramm geplant und wir sind heute nur im Internet. Aber ich weiß aus der Statistik, dass uns dort im Internet sowieso mehr Leute hören.
Na, die Statistik ist ja schön und gut, aber das zeigt ja, dass wir harte Kämpfer sind, während die anderen sich schon schön machen, Kerzchen anzünden und Spekulatius essen oder so etwas.
So sieht
also
das aus.
Das geht aus meiner Sicht als alter Chefredakteur gar nicht. Also gerade vor Weihnachten haben die Leute Zeit. Das nächste Mal rebellieren wir an dieser Stelle. Ungeachtet dessen ziehen wir durch. Also, stellen Sie Ihre Fragen.
Herr Lochthofen, Sie waren in Sotschi beim Petersburger Dialog. Was haben Sie dort erlebt, gehört und gesehen?
Na, mein größtes Erlebnis war auf dem Weg dorthin im Frankfurter Flughafen. Ich meine, wir haben jetzt ein veritables Thema mit der Sicherheit. Ich hatte meine Allwetterjacke, die ich zum Pilzesuchen auch nehme, mitgenommen gehabt und schmiss die da aufs Band drauf. Und plötzlich bleibt das Band stehen und einer der Sicherheitsleute sagt, Sie haben ein Klappmesser in der Tasche. Klar, dachte ich in dem Augenblick, plong, schlug mich an die Stirn, das Pilzmesser, mit dem ich die Pilze schneide. Und wir holen es raus, dachte ich, naja, bis ist los. So, nicht so großes, aber immerhin mit einer ordentlichen scharfen Klinge dran. Da klappt die Dame auf, holt ein Bandmaß raus auf nur 5 cm. Bitteschön, Sie können es haben.
Na.
Bin ich mit einem Klappmesser voll in die Kabine gegangen und dachte, was haben die anderen vielleicht dabei, ja? Und insofern kommt dieser Bericht mir sehr schön vor. Dann habe ich in Moskau gedacht, na, die machen ja keine Figurchen, wenn die Messer finden, ja? Ich hatte es ja mein Gepäck eingecheckt, also insofern konnte ich es auch nirgendwo verstecken. Nur da habe ich dann bei der nächsten Kontrolle, es ging über Moskau nach Sotschi, habe ich natürlich mein Klappmesser wieder rausgelegt, richtig in die Schale reingelegt, vollkommen bestand, ohne jegliche Anmerkung durch die Kontrolle durch. Es gab doch Zeiten, da konntest du nicht mal eine Nagelschere mitnehmen, ja?
So sieht es aus.
Jetzt sagen sie, bis 6 Zentimeter ist erlaubt. Naja, ich würde mal sagen, mit einem 5 cm langen Messerchen kannst du auch was machen.
Ich bin öfter mit dem Fahrrad und dem Flugzeug verreist und da durfte ich noch nicht mal meinen Inbus-Schlüsselsatz mit in die Kabine nehmen, weil die wahrscheinlich Angst hatten, dass ich dann während des Fluges die
auseinanderschraube.
Ja, die Tragflächen.
Ja, das kann schon passieren, ja. Ja, also da gibt es immer mal so Geschichten, die halten man gar nicht für möglich. Naja gut, der Dialog war erstmal ganz gut, dass er überhaupt stattgefunden hat. Da gibt es ja einen großen Streit in Deutschland. Viele wollen das gar nicht mehr. Ich bin der Meinung, wir haben in viel schwereren Zeiten, 70er Jahren, denken Sie an Willy Brandt und Egon Bahr, den Dialog gepflegt und am Ende hat er mitbewirkt, dass die ganze Kladderadatsch damals zusammengefallen ist. Das heißt, wir dürfen den Faden nicht abreißen lassen. Insofern, als ich gefragt worden bin, ob ich mitkomme nach Sotschi, wo der Dialog diesmal stattfindet und mit dazu beitrage, dass er am Leben bleibt, habe ich sofort spontan Ja gesagt.
Das finde ich, der Dialog, den Dialog, das Gespräch aufrechtzuerhalten, scheint mir eine der wichtigsten Sachen. Wer war denn noch mit von deutscher Seite?
Naja, es war vor allem der Petersburger Dialog, der setzt sich aus mehreren Bausteinen so zusammen. Also wenn die tagen, sind ja manchmal die ganz Großkopferten dabei, also Putin und Frau Merkel und dann Minister und so weiter. Und das geht bis in die Fachbereiche. In dem Fall waren es die Vertreter der Medien. Es waren so 20 Zeitungen und Fernsehsender aus Russland dabei. Natürlich alles handverlesenes Publikum. Also ich würde sagen, große Widersacher von Putin habe ich da nicht ausgemacht. Und fast so die Hälfte davon, nicht ganz 10, aus Deutschland, Fernsehen, Zeitung und so weiter. Aber wir haben uns ganz wacker geschlagen und hinterher hat man sich gewundert, ich musste das Hauptreferat halten seitens der Deutschen und das habe ich doch ziemlich offen und scharf gemacht. Unter anderem habe ich ein Stückchen eisernen Vorhang mitgehabt, ein Stück vom Drahtzaun bei Eisenach rausgeschnitten aus den Grenzanlagen. Das ist mein ganz persönliches Souvenir aus dieser Zeit, 1990. Und dann habe ich denen das hochgehalten und gesagt, wir wissen Sie, früher war das Imperium von Eisenach bis Vladivostok, wir kennen das noch. Also wer braucht das noch und denken Sie dran, diesen eisernen Vorhang hat es wirklich gegeben. Die waren sehr beeindruckt. Also am Ende haben sie doch einiges geschluckt und es ging besser, als man dachte. Nur, man sah ihnen natürlich auch den Schrecken in den Augen an. Ich bin ja gerade eingereist an den berühmten Schwarzen Dienstag. Ich habe mir früh morgens am Flughafen in so einer Wechselstube einfach mal den Umtauschsatz Euro zu Rubel ausdrucken lassen. Da war das 1,69 Euro Rubel. Und als ich gelandet bin am Abend, waren es 1 zu 100. Das heißt, fast eine Entwertung von einem Drittel noch einmal. Also die Leute sind schon entsetzt in Russland über die ganze Entwicklung und die Kosten, die jetzt dieser ganze Konflikt mit sich bringt.
Gibt es irgendwelche greifbaren Ergebnisse des Petersburger Dialog?
Naja, wir sind ja keine Regierungsdelegation, sondern hier geht es ja mehr um die Zivilgesellschaft. Das heißt, dass verschiedene Bereiche miteinander diskutieren. Wir haben eigentlich mehr unsererseits zur Deeskalation aufgerufen. Das heißt also auch verbal abzurüsten. Also die ständige Rede von kalten Krieg und dass das Ganze in heißen Krieg übergeht und so weiter. Natürlich haben wir, und das haben wir ganz offen gesagt, in der Ukraine nicht nur einfach einen kleinen regionalen Konflikt, sondern einen veritablen Krieg zwischen Ukraine und Russland. Das haben die Russen sehr schwer verkraftet und geschluckt und in der Widerrede waren sie empört und verwiesen, also nach meinen Ausführungen, ja, in Kosovo hätte der Westen auch genauso gemacht. Oder habe ich denen geantwortet, meine Herrschaften, Sie müssen sich mal mit der Geschichte beschäftigen. Wenn wir das Kosovo als Beispiel nehmen, ich bin dabei, dann müsste man die Krim der Ukraine und den Russen wegnehmen und ein zweites kleines, nettes Mallorca draus machen, das selbstständig ist. Dann wird's was. Ohne den wird da nicht viel werden. Und da waren sie stocksauer, dass das natürlich auch rumzudrehen ist, ihre Argumentation. Also ich glaube schon, dass das Wichtigste an der ganzen Geschichte war, dass man weiterhin miteinander redet, nicht so tut, als ob man ganz voneinander geschieden ist. Denn ich bin tief davon überzeugt, Europa hat auch perspektivisch auch nur eine Chance, wenn es Russland integriert, jetzt nicht sofort in die EU, aber insgesamt wir näher aneinander rücken. Das ist noch ein kultureller Prozess, der in Russland schwer läuft. Die träumen immer noch ein bisschen davon, Großmacht zu sein. Das sind sie mit Sicherheit nicht.
Herr Lochthofen, nach 53 Jahren lockert die USA ihre Blockadepolitik gegen Kuba. Obama sagt, diese Sanktionspolitik sei de facto gescheitert. Die EU hat jetzt neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Jegliche Investitionen auf der Krim sind untersagt und noch nicht mal Kreuzfahrtschiffe dürfen in Sewastopol anlegen. Herr Lochthofen, sind diese Sanktionen gegen Russland sinnvoll? Ist das der richtige Weg?
Naja, wir haben ja unterhalb der Schwelle, militärisch einzugreifen, nicht viele Möglichkeiten. Ansonsten müssen wir sagen, auch die Russen haben sich die Krim genommen, na, lassen wir mal machen unsere Geschäfte weiter, denn die deutsche Wirtschaft möchte gerne, dass es weitergeht. Es sind ja enorme Verluste, nicht nur in Russland. Die Menschen haben Angst, dass ihr Geld so entwertet wird, dass es wirklich nichts mehr ist. Sie hatten schon mal so eine Krise 98 und kaufen im Augenblick alles, was nicht nied- und nagelfest ist und ein bisschen was kostet auf. Also Autos, Gasherde, davon profitiert natürlich Deutschland sehr, sehr stark. Gleichzeitig können wir natürlich nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und so bleiben uns diese Sanktionen, die ja auch, ich habe mir diese lange Putin-Pressekonferenz in der Nacht im örtlichen Fernsehen nochmal angesehen, in voller gänzlicher Länge. Also den steht schon das Entsetzen in den Augen. Der hat nie und nimmer gedacht, dass so schnell die Vorräte an Devisen, an Euros und an Dollar bei den Russen schmelzen und die Angst, dass ihnen doch die Leute dann irgendwann mal die Rechnung präsentieren und sagen, du hast hier Mist gebaut, die ist natürlich bei ihm groß. Gleichzeitig tatsächlich, Kuba zeigt, wenn man ideologisch richtig aufgeladen ist, dann kann man auch sehr lange solchen Leuten trotzdem, vorausgesetzt, man hat gute Freunde, lange Zeit waren es die Russen, die das mitfinanziert haben. Jetzt ist Venezuela, alleine wäre es für die Kubaner auch sehr, sehr schwer. Ich finde es erstmal gut, dass in Kuba, sage ich mal, Vernunft einkehrt und ich vermute mal, dieser weichere Kurs wird mit Sicherheit mehr bewirken in Kuba an Veränderungen. Gleichzeitig muss man sagen, dass im Verhältnis zu den vielen grausamen Regime, die Amerikaner in Lateinamerika in den letzten 30, 40 Jahren entweder herbeigestürzt haben oder unterstützt haben, ist Kuba mit Sicherheit nicht das Schlimmste. Also da war auch viel Ideologie, viel Unsinn aus den 50er und 60er Jahren noch dabei und das wird jetzt bereinigt. In Russland ist es ein bisschen anders. Wir machen ja solche Sachen nicht nur mit Russland, wir machen sogar mit einem NATO-Partner Türkei. Die haben ja Nordzypern okkupiert. Da landet kein Flugzeug. Da kann man nicht direkt hinfliegen in Urlaub. Und wenn man die Nordzypern, ich war mal dort, mit Südzypern vergleicht, dann sind das 20, 30 Jahre Unterschied in der Entwicklung. Das Gleiche droht eben halt Regionen in Russland. Das wird sehr teuer für die Russen. Sie müssen sich überlegen, ob sie das weiter so machen können.
Zurück nach Deutschland. Herr Lochthofen, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU hat am Sonnabend in der Frankfurter Rundschau behauptet, die großen Pegida-Demonstrationen hätten etwas mit der Geschichte der DDR zu tun. Sein Tenor war, DDR-Bürger hatten kaum Kontakt zu Ausländern, sie konnten deshalb den Umgang wenig üben. Herr Lochthofen, in Anbetracht der Tatsache, dass überall in Deutschland Pegida-Demonstrationen sind, was ist da etwas dran oder dient die DDR wieder mal als zentrale Schuldabladestelle für unbequeme Themen?
Also auf der einen Seite ist richtig zu sagen, nach 25 Jahren sind die Ursachen für die meisten Auseinandersetzungen hier und heute natürlich neu, aus der Neuzeit entstanden. Die DDR pflegte, das ist interessant, es ist fast die gleiche Argumentation wie Honecker und Co. Alles, was sozusagen nicht funktionierte in der DDR, wurde immer dem Kapitalismus angerechnet. Was funktionierte und was gut gefiel, das hat man dann eben halt als eigenen Erfolg verbucht. Also dieser Reflex ist an dieser Stelle natürlich für mich sogar fast ein bisschen albern. Gleichzeitig muss ich sagen, Pegida in Dresden ist natürlich der Ursprung der ganzen Veranstaltung, ist die größte Demonstration, da reicht es nicht drauf zu zeigen, ja im Ruhrgebiet oder irgendwo aus Friesland gibt es auch etwas. Nein, nein, es ist schon ein spezielles Ostphänomen, tatsächlich die Angst vor Veränderung, die Angst vor anderen, die Angst vor Abstieg und ähnlichen Sachen. Und ich würde sagen, es kommt noch dazu, es ist ein sächsisches Problem und da müssen wir klar und deutlich drüber reden. In dieser Region da hinten östlich von Dresden, in dem ganzen Raum, haben sie bis zu 10% NPD gewählt. Das ist auch nicht gerade selbstverständlich. Das heißt, man hat ein großes Potenzial an dieser Stelle. An das knüpfen wir jetzt in neuer Form an. Schauen Sie, die AfD hat auch dort ganz gut abgesahnt. In der Summe entsteht eine Melange, wo ich sagen würde, Sachsen hat schon ein rechtes bis Nazi-Problem. Schauen Sie allein die Tatsache, wie lax man eigentlich mit dem Thema NSU umgegangen ist. In Thüringen hat man sich wirklich durch diesen Ausschuss gequält, hat wirklich auch sehr detailliert sich beschäftigt mit dem, was damals vor vielen, vielen Jahren passiert ist, in den End-90ern und danach. Und Sachsen hat gesagt, naja, das kann immer passieren und hat sich wieder sozusagen dem Alltag gewidmet. Also ich glaube schon, Herr Bouffier hat in seiner Pauschalisierung nicht recht, aber ein Kern ist natürlich dabei. In Sachsen haben wir ein rechtes Potenzial am Rand der Gesellschaft. Das müssen wir im Auge haben. Wir haben nur in einer Hinsicht Glück, alle wettern immer darüber, dass die Leute auch nicht wählen gehen. Gott sei Dank gehen diese Leute nicht wählen, sonst wäre es ja noch döfer.
Ja. Zurück von Sachsen nach Thüringen. Als Sie in Russland waren, rauschte es hier nämlich ganz gewaltig im Blätterwald. Ramelows fünftägiger Venedig-Urlaub wurde in mindestens 5 Artikeln kritisch begutachtet. Zentrale Frage war, ob es denn in Ordnung wäre, wenn Ramelow so kurz nach seiner Wahl Urlaub macht. Schließlich gäbe es viel zu tun. Mich hat das gewundert, wie viel Platz sowohl TA und auch TLZ Ramelows Urlaub eingeräumt haben. Meine Frage ist, muss das so sein oder hätten Sie als ehemaliger Chefredakteur dieser Geschichte auch so viel Platz eingeräumt?
Naja, ich bin natürlich hier befangen etwas in dieser Frage, aber ich glaube, man muss schon immer Augenmaß bewahren und nicht den Eindruck erwecken, dass Zeitungen kampagnenhaft etwas machen. Das war ja schon im Wahlkampf so, dass sicherlich Ramelow ganz anders dort beleuchtet worden ist als in anderen Zeitungen der Region. Und jetzt geht das weiter. Es ist natürlich unsinnig. Man versucht hier mit relativ billigen Emotionen auch tatsächlich Stimmung zu machen. Denn klar, nach einer solchen Wahlkampfperiode ist es ganz normal, 5 Tage mal irgendwo auszuspannen. Das ist ja schon gegenüber den Nächsten nahen, also seiner Frau und anderen gegenüber, ich rede jetzt nicht vom Hund Attila, dass man sagt, okay, wir müssen einfach mal kurz ausspannen, sonst geht die Arbeit ja auch nicht so gut von der Hand. Das heißt, hier wird einfach mit einem Punkt gespielt, das Geld der anderen und die Freizeit der anderen, das interessiert die Leute immer, man neidet es immer, vielleicht hat man 4 Wochen selbst Urlaub gemacht im Sommer, wo die anderen im Wahlkampf standen und sagt, was ist denn hier los schon wieder? Es wäre eine andere Geschichte wie bei Sarkozy, da ist er damals gleich nach der Wahl zum Präsidenten von einem hohen Industriellen auf die Yacht eingeladen worden, nach Ägypten und so weiter und hat dann zur Schau gestellt, was er für tolle Freunde hat. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man mit seiner italienischen Frau auch mal ein paar Tage nach Italien fährt. Also ich glaube, hier zeigt sich Thüringen an dieser Stelle ganz schön kleinkariert.
Das war auch mein Eindruck. Herr Lochthofen, wir haben einen neuen Regierungssprecher. Alexander Fischer aus Dresden wird Karl Eckhard Hahn ablösen. Wissen Sie, was ich am 5. Dezember auf den Fluren des Landtages gehört habe?
Was haben Sie da gehört?
Dass Sie im Gespräch seien für das Amt des Regierungssprechers. Haben Sie das auch gehört?
Ich habe das natürlich auch gehört. Das kann ich sogar aus Berlin. Aber ich glaube, da haben Leute einfach die Situation völlig verkannt. Also ich begleite Politik, ich interessiere mich für Politik, aber ich habe es selbst zu DDR-Zeiten vermieden, in irgendeiner Partei Mitglied zu sein oder zu nahe zu stehen. Das heißt, ich glaube, das Credo des Journalisten kann in dieser Zeit nur sein, ich bin gegen die Regierung, die war, ich bin gegen die Regierung, die ist und die sein wird. Das ist meine Aufgabe als Journalist, so verstehe ich sie. Ohne dass ich jetzt sage mal, und das ist sicherlich ein Vorteil von mir gewesen, den auch zum Beispiel Bernhard Vogel durchaus geschätzt hat, dass ich auch immer anerkannt habe, wenn eine gute Leistung vorlag. Das heißt, ich habe kein Problem gehabt, der CDU zu sagen, das macht ihr richtig oder falsch aus meiner Sicht. Ich habe immer Thüringen als Maßstab genommen und genauso wird es auch mit der Linken sein. Das weiß der Bodo Ramelow natürlich auch. Insofern schätzen wir uns an dieser Stelle, dass ich dann plötzlich da ins Gespräch komme. Wissen Sie, ich sage es mal, wir haben jetzt nur ein kleines Land Thüringen, aber zwei Ministerpräsidenten kann sich das nicht leisten.
Herr Lochthofen, es ist der letzte Espresso-Plausch in diesem Jahr. Dürfen wir erfahren, was Ihr persönliches Highlight im Jahr 2014 war?
Das ist, also war schon mal ein aus meiner Sicht ruhiges Jahr. Natürlich, ich bin zufällig nochmal mit einem Buch rausgekommen, was für dieses Jahr gar nicht geplant war, weil ich dachte, das läuft ein bisschen länger. Also persönlich hat mich das natürlich schon ziemlich festgehalten. Und ich sage mal, die Entwicklung in Russland hat mich natürlich sehr betrübt. Also das ist einfach eine Belastung, die ich als jemand, der in Russland selbst geboren ist und hier die ganze Zeit lebe, also seit meiner frühesten Kindheit. Also für mich ist das eine enorme Belastung. Und die Entwicklung in Thüringen ist spannend. Wir mal sehen, wie schnell sich das wieder normalisiert und die Leute gar nicht mehr merken, dass da ein Unterschied besteht und vielleicht darüber dann meckern. Wir werden sehen.
Zum Schluss, Herr Lochthofen, muss ein bisschen Würdigung sein. Ich danke Ihnen, dass Sie für uns Montag für Montag Weltgeschehen und Thüringer Politik kommentieren. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Ich würde mal sagen, wir wünschen das in erster Linie unseren Usern und natürlich unseren Zuhörern und hoffen, dass Sie im nächsten Jahr gesund und wohlauf wieder dabei sind. Dann schauen wir mal, wie viele Espressos wir noch können. Im Übrigen, die einzige Gelegenheit, die ich mal hatte, in der Redaktion bei Ihnen zu sein, und ich dachte, da kommt mal ein ordentlicher Espresso. Nein, es war ein ganz normaler Kaffee. Was soll das?
Das nehmen wir als Kritik auf. Das werde ich gleich mal an die richtige Stelle weiterleiten. Herr Lochthofen, wir hören uns wieder am 5. Januar 2015 um kurz nach 9 Uhr.
Dankeschön. Ich freue mich.
Tschüss.